Sie haben ja zusammen mit Iraklis Panayotopoulos, 2014 war das, das Theaterstück Sonnenblumenhaus entwickelt. Und dieses Theaterstück wurde dann weiterverarbeitet zu einem Hörstück. Wie kam es denn zu Ihrer Auseinandersetzung mit den rassistischen Pogromen in Rostock-Lichtenhagen 92 in Form von diesem Theater bzw. Hörstück?
Also vielleicht so zu verstehen, ich bin Theaterregisseur und ich komme eigentlich aus einer ganz speziellen Form des Theaters. Ich habe lange Zeit für das Letzte Kleinod in Niedersachsen gearbeitet, das sehr stark dokumentarisches Theater gemacht hat aus der ArbeiterInnenbewegung. Also es ist basiert darauf, dass nicht Menschen so große AutorInnen ein Stück schreiben, sondern dass die Stimmen also aus einer gewissen Bewegung oder aus einem Betrieb kommen. Und also um ein Theater also von unten zu etablieren. Was noch zusätzlich hinzukommt, ist, dass 2011, als wir angefangen haben, uns Gedanken zu machen, das war die Aufdeckung des NSUs, was ein ganz großer Bestandteil war, warum wir die Betroffenenperspektive gewählt haben. Also diese für uns dann doch zu dem damaligen Zeitpunkt relativ neue Erkenntnis, dass Opfer zu TäterInnen gemacht werden, Betroffene kriminalisiert werden, das hat mich dann doch schockiert. Und auch wenn ich das stellenweise ja selbst Rassismuserfahrungen ja selbst noch erlebt habe, aber so in dieser massiven Form, in dieser massiven Gewalt hatte ich das, war mir das, hat mir eigentlich nur der NSU mir das, die Aufdeckung des NSUs mir die Taten einfach gezeigt. Darauf haben wir gesagt, wir wollen einmal schauen, wo ist das noch passiert? Sind Menschen noch kriminalisiert worden? Und haben früh eben halt Rostock-Lichtenhagen gefunden als einen Ausdruck menschlichen Wahnsinns zu Beginn. Und der Moment, wo Betroffene im Anschluss benutzt werden, um die Asyldebatte durchzusetzen, also die Verschärfung des Asylgesetzes. Und anstatt Menschen zu schützen, benutzt man sie, um sie für ihre eigenen politischen Zwecke, ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, da haben wir damals The Truth Lies in Rostock, diesen Dokumentarfilm angeschaut und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt hin. Und so hat es angefangen.
Und Sie haben dann auch eben für das Theater bzw. Hörstück ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen ausfindig gemacht, die eben dieses Pogrom überlebt haben und mit ihnen über ihre Lebenswege und auch Erinnerungen an das Pogrom gesprochen. Auf welche Resonanz sind Sie denn dann bei Ihren GesprächspartnerInnen gestoßen? Also war es vielleicht auch schwierig, mit ihnen ja über diese traumatischen Erlebnisse ins Gespräch zu kommen?
Also man muss vorher sagen, dass ich ja nicht aus der ehemaligen DDR bin. Also ich bin nicht ostsozialisiert. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen vietnamesischen Community im Westen, und zwar die Bootsgeflüchteten, also Community, Boat People Community. Das ist eine Community, die vor den Auswirkungen der Wiedervereinigung in Vietnam in den späten 70ern, Anfang der 80er Jahren mit Holzbooten über das sogenannte Südchinesische Meer geflohen ist und dann über Ecken, es gibt unterschiedliche Geschichten, unter anderem nach Deutschland gekommen ist. Und was die vielleicht auszeichnet, ist, dass sie verhältnismäßig aufgrund ihrer Sozialisation antikommunistisch ist. Im Gegensatz zu einem ganz großen Teil der vietnamesischen VertragsarbeiterInnen-Community in der ehemaligen DDR. Ich hatte ganz am Anfang gedacht, dass das eine große Barriere sein wird. Einfach jemand von der anderen Community kommt und möchte etwas über Lichtenhagen wissen. Und das hat es witzigerweise nicht, das war keine Barriere. Ganz im Gegenteil. Es war eher die Frage von, wie kann man der nächsten Generation, der zweiten Generation, zu der ich gehöre, Geschichten der vietnamesischen Communities in Deutschland weitergeben, damit sie nicht vergessen werden. Es war schon hilfreich, dass ich Vietnamesisch konnte und auch als, ich nenne es mal, Repräsentant einer vietnamesischen Community, wie auch immer, dass ich dazugehört habe. Das ist vielleicht auch einer der großen Probleme, auch warum viele Zeitungen oder andere Menschen vielleicht wenig Kontakt bekommen zu Betroffenen des Pogroms. Ich hatte es aufgrund meiner Sozialisation und aufgrund meiner Geschichte ein bisschen einfacher. Wenn wir über Traumata von Lichtenhagen sprechen, müssen wir auch Lichtenhagen einordnen. Im Hörspiel hören wir ja zwei große Traumata, und zwar einmal den Vietnamkrieg, der in Vietnam der amerikanische Krieg bezeichnet wird, und Lichtenhagen. Und so in dieser Form kann man das auch sagen, das Leben wurde von den Menschen von zwei Traumata bestimmt. Einmal der Vietnamkrieg und einmal Rostock-Lichtenhagen, wo ich aber gleichzeitig sagen muss, der Großteil wird sagen, der Krieg war schlimmer. Und Lichtenhagen war das Zweite. Das kann man natürlich aus den Erfahrungen von Krieg total verstehen. Man darf aber bei weitem nicht, das soll keine Relativierung sein, aber das gehört, glaube ich, zu der Geschichte dazu, dass diese Menschen kriegssozialisiert sind. Und das ist auch ein Teil, wie man, glaube ich, Rostock-Lichtenhagen auch nur verstehen kann. Insbesondere, warum da kein Mensch wahrscheinlich gestorben ist. Also es war sehr wichtig, den Menschen, also einigen von denen, einige hatten Erfahrungen mit Krieg gehabt, sei es irgendwie in Krankenhäusern oder an der Front direkt. Und diese Menschen waren stellenweise relativ gut ausgebildete Menschen, die Evakuierungspläne und ja auch Notfallpläne in kürzester Zeit ausdenken und umsetzen konnten. Häufig wird Rostock-Lichtenhagen als ein Wunder bezeichnet. Ich glaube, wir müssen Rostock-Lichtenhagen neu kontextualisieren. Also es war schon die Leistung der Menschen im Haus, dass sie sich selbst befreien konnten.
Sie haben ganz zu Beginn vom Gespräch erwähnt, dass Sie eben aus der Ecke des dokumentarischen Theaters kommen und Sie haben mit den Menschen gesprochen und dieses Hörstück, das hat auf jeden Fall einerseits sehr starken dokumentarischen Charakter und gleichzeitig ging es mir beim Hören so, dass ich fand, dass diese verschiedenen Lebenswege und Geschichten auch so kunstvoll kollagiert sind, dass sich die Aussagen dann irgendwie sehr gut zusammenfügen und die InterviewpartnerInnen durch diese Art der Collage auch irgendwie so in Austausch miteinander getreten sind, obwohl sie ja untereinander gar nicht miteinander sprechen. Ich habe mich beim Zuhören dann aber auch gefragt, warum im Hörstück nicht die Originalaufnahmen der GesprächspartnerInnen verwendet werden, sondern eben die Aussagen auf Deutsch nachgesprochen wurden. Welche Gründe hatte denn das?
Also 2011, 2012, als wir angefangen haben, war es einigen Menschen unglaublich wichtig, dass sie anonymisiert werden. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir auch bestimmte Stränge, also Biografien, sozusagen collagenartig auseinandergeschnitten haben, verschiedenen Menschen gegeben haben und dann wieder neu zusammengebaut, um gewisse Anonymisierungen, also damit man keinen nicht Lebenswege in dieser Form so gut nachvollziehen kann, dass man weiß, wer da spricht. Mittlerweile, so nach 10 Jahren der Recherche, haben sich zwei Leute schon entanonymisiert in den Medien, in einigen Essays, dass sie Teil davon waren von diesem Hörspiel. Aber das war damals ein wesentliches Prinzip, dass sie anonym sein wollten, auch aus dem Grund, weil sie Angst hatten, wenn es in die Öffentlichkeit gerät, dass sie gesprochen haben, dass sie noch einmal verfolgt werden. Dadurch, es wurde mir berichtet, dass sie, wenn sie in der Zeitung also von ihren Erfahrungen berichtet haben, dass sie dann auf der Straße noch einmal aufgesucht worden sind oder auch verprügelt worden sind, weil sie sich öffentlich gegen Rassismus gestellt haben. Und das wollten wir damit verhindern. Zusätzlich war es auch uns total wichtig, gegen Ende des Stücks hört man, wie jemand sagt, also wir sind alle Menschen und so will ich behandelt werden. Es ist sehr wichtig, insbesondere einer Person gewesen, dass zum Schluss herauskommen soll, dass dieses Stück keine Verarbeitung nur von VietnamesInnen gemacht werden soll, sondern von Menschen der, also Gesamtgesellschaft. Und das war auch einer der wesentlichen Gründe der Auswahl der SprecherInnen, die wir hatten. Wir hatten dann Claudio Mari Dragic, der spricht, Jan Katzenberger und Jamila Mandy Spain. Jamila Mandy Spain zum Beispiel ist keine ausgebildete Sprecherin gewesen, hatte es so, dass sie gehörte auch zu der, also zum Beispiel ihre Familie ist sehr stark in Lampedusa in Hamburg unterwegs gewesen, in Sachen Unterstützung von Geflüchteten und auch in der aktivistischen Arbeit. Ein Beispiel zum Beispiel ist am Anfang, dass ja niemanden interessiert, aber aufgrund dieser Verbindung haben wir der Gruppe Lampedusa in Hamburg dieses Stück zeigen können. Das ist ein kleiner Fun-Fact, dass wir da in Austausch mit Lampedusa in Hamburg ganz am Anfang waren, 2015 war das, glaube ich. Und Claudio Mari Dragic ist aus Rumänien und ist selbst kommt aus einer Rom-Familie. Und Jan Katzenberger ist sozusagen weißer Deutscher. Und wir haben gesagt, okay, gut, diese Auseinandersetzung zwischen mir als sozusagen deutsch-vietnamesischen Regisseur, also Deutsch-Rom-Schauspieler, eine Person, die so auch im Kontext von Lampedusa in Hamburg steht und eine Person, die ganz klar aus der weißen Mehrheitsgesellschaft ist und Iraklis, der nach Deutschland gekommen ist, aufgrund der damals noch grassierenden europäischen Finanzkrise. Da haben wir gedacht, das wäre bestimmt recht gut für so einen gewissen symbolischen Querschnitt der Gesellschaft zu haben, in der wir leben. Und haben gesagt, das versuchen wir mal als Team, uns diesem Team dies zu nähern, sodass wir die Stimmen sozusagen der Repräsentation einer, der Versuch, einer Repräsentation einer Gesellschaft zu geben, die wiederum über eine Übersetzungsbrücke machen, damit auch Menschen draußen vielleicht noch einmal einen stärkeren Bezug dazu haben. Es besteht sonst die Gefahr, dass man denkt, es ist ein Stück von VietnamesInnen für VietnamesInnen und eigentlich ist es ein Stück von den Betroffenen für die Gesellschaft.
Ja, was Sie gerade erklärt haben zum Thema Anonymisierung, erklärt mir jetzt auch, warum sich so viele verschiedene Stimmen abwechseln. Genau, ich war da nämlich zu Beginn ein bisschen irritiert und mir aber eigentlich irgendwann sicher, dass diese Aussagen von einer einzelnen Interviewpartnerin eben von verschiedenen Stimmen eingesprochen werden. Und das hängt vermutlich auch mit dem Thema Anonymisierung zusammen, gehe ich jetzt davon aus.
Absolut, absolut. Und das Zweite ist natürlich auch, also wo die eine auf der einen Seite Anonymisierung ist und auf der anderen Seite ist es natürlich ein total klassischer V-Effekt. Wenn ich mich sozusagen nur identifiziere mit einer Stimme und einer Geschichte, kann ich vielleicht dazu kommen, dass ich denke, dass ich mich nur mit dieser einen Person identifiziere. Aber es soll die Massivität des Pogroms und deren uns unterschiedlicher Lebensgeschichten klar werden, sodass das ist letztendlich ein ganz klassischer Verfremdungseffekt von Brecht.
Ja, inzwischen ist das Hörstück schon 8 Jahre alt. Es war 2014 eine der ersten Produktionen, in der die Perspektiven der Überlebenden des Pogroms im Mittelpunkt standen. Was hat sich denn aus Ihrer Perspektive in den letzten 8 Jahren in Bezug auf das Erinnern und Gedenken an die rassistischen Pogrome in Rostock-Lichtenhagen entwickelt und vielleicht auch verändert?
Als wir angefangen haben mit der Recherche, zwar ungefähr 2011, 2012, wusste niemand irgendetwas über Rostock-Lichtenhagen. Also auch bei den Stiftungen, wo wir versucht haben, Gelder zu beantragen, wir haben ja ganz am Anfang ja gar keine Förderung dafür bekommen. Wir haben das ja aus Eigeninitiative gemacht. Das war da ein, selbst Stiftungen haben dann gesagt, sie haben wie war das nochmal, die zivilgesellschaftliche und soziale Relevanz konnten sie nicht sehen. Das hat sich stark verändert, aber insbesondere hat sich das verändert mit den Jahren 2015, 2016. Also ich kann vielleicht sagen, bei der Premiere 2014 hat das Stück so gut wie niemanden interessiert. Wir hatten ja ein absolutes Glück gehabt, dass jemand von Werner vom FSK-Radio in dem Publikum saß und eine ehemalige Kollegin, Friederike Falk, die das Potenzial überhaupt entdeckt hat, dieses Stückes, weil wir haben gesagt, wir haben gedacht, wir können das nicht mehr machen. Also so, damit geht dieses Stück jetzt irgendwie in den Schrank und niemand wird dieses Stück jetzt sehen. Und es waren gerade das FSK-Radio, was dafür gekämpft hat, dass wir das noch einmal aufnehmen als Hörstück fürs Radio, fürs FSK-Radio. Ohne das FSK-Radio würden wir hier gerade nicht sitzen. Was dann geschehen ist, dann haben wir das Stück nochmal umgebaut, insbesondere von einem Theaterstück zu einem Hörspiel, haben dann so Soundcollagen erarbeitet und daraus ist sozusagen das Ergebnis gekommen. Und bei der Premiere des Hörstücks, ich glaube es war im Januar 2015, es gab dann Ausstrahlungen im FSK-Radio und dann direkt im Anschluss auch hier im Radio Korax. Und dann wurde es auch relativ still um das Hörstück. Bis dann plötzlich, ich weiß auch gar nicht genau in welchem Zusammenhang, aber gerade der Sommer der Migration 2015, 2016 und die Angriffe, Übergriffe und Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte in den 2015er Jahren hat dazu geführt, dass einige Leute wieder Rostock-Lichtenhagen herausgekramt haben und der Aufstieg von Pegida hat dazu geführt, dass Menschen dass nicht nur Leute bei Pegida mitgelaufen sind, sondern auch, dass sich auch Menschen mehr für diese Auseinandersetzung mit Rassismus und den Baseballschlägerjahren und den Pogrom und Brand- und Mord- und Terroranschlägen aus den 90er Jahren also beschäftigt haben. Also ich würde sagen, die Gemengelage von der Aufdeckung des NSUs, plötzlich eine parlamentarische Partei zu haben, die klar rechts ist, im Parlament zu sitzen, in den Parlamenten zu sitzen zu haben, dass die Anschläge in den 2015er Jahren und dann natürlich Halle und Hanau, das hat dazu geführt, dass auch das Erinnern in Lichtenhagen, zum Beispiel die betroffenen Perspektive ein bisschen anders rezipiert wird. Also ein kleiner Wendepunkt ist schon 2012, als man herausgefunden hat, das beschreibt Kien G.H. in seinen Essays, aber auch Maifun Kollat, das ist Zeitzeugen des Pogroms, dass bis 2012 man vergessen hat, die Betroffenen des Pogroms einzuladen. Und 2012 wurde mit einer Hauruck-Aktion, wurden dann Maifun Kollat beschreibt es, angekarrt, damit man Betroffene haben kann. Und seitdem beginnt es langsam, dass sich ein Diskurs der Erinnerungskultur mit Betroffenen sich langsam verändert, aber auch da noch gibt es noch große Unterschiede, zum Beispiel die Roma aus Rumänien, die vor dem Haus, vor der Zast waren, die hat man bis heute noch nicht einbezogen. Einige vietnamesische Stimmen werden langsam ein bisschen lauter.
Aus Ihrer Perspektive, also wie nehmen Sie denn die Erinnerungskultur jetzt in Rostock wahr und wie bewerten Sie die auch?
Also das ist eine unglaublich komplexe Frage und die wahrscheinlich ein bisschen ein paar Minuten dauern wird. Ich glaube, insgesamt stehen wir vor einem großen, großen Problem, und zwar die Frage von Kapitalismus, Erinnerung und sozialer, also Aufarbeitung in einem gesellschaftlichen Format. Wir sind inmitten einer Eventisierung des Gedenkens, wo zum Beispiel der 30. Jahrestag sehr groß ist, der 25. etwas klein und der 20., der war ja auch groß, aber der 29., da war nur eine Handvoll von Menschen dort und Politik war auch nicht dort. Man kann das dann stellenweise mit Corona natürlich begründen, aber auch selbst der 26. oder 27. oder der 21., das waren wirklich sehr, sehr kleine Jahrestage. Also da erinnern wir auch als Linke zu wenig, also so, oder als Menschen, die sich als links empfinden. Wir haben immer gesamtgesellschaftlich eigentlich keine Nachhaltigkeit und keine kontinuierliche Kontinuierlichkeit in unserem Gedenken und gesellschaftlichen Verarbeiten. In der Stadt Rostock gibt es mittlerweile einige zivilgesellschaftliche AkteurInnen, die sich mit dem Pogrom beschäftigen. Ganz groß ist natürlich Soziale Bildung e.V., die eigentlich die KennerInnen des Pogroms sind. Und auch natürlich der Verein Sienhaung, der von vietnamesischen VertragsarbeiterInnen gegründet wurde, direkt als im Anschluss des Pogroms und auch das Pogrom auch in ihrer Satzung hat, als Vereinsgründungsgrund. Und dann noch einige weitere Menschen. In Lichtenhagen selbst, glaube ich, ist es etwas kompliziert. Ich würde sagen, dass diese Eventisierung des Gedenkens dazu geführt hat, dass einmal im Jahr und insbesondere an den großen Jahrestagen wird der Stadtteil Lichtenhagen, ich nenne es mal der Buhmann der gesamten Nation. Und das verhindert, dass selbst Menschen, die Interesse haben an einer Aufarbeitung, sich nicht solidarisieren. Und ich habe da auch keine Lösung dafür. Ich glaube, neben allem, was in diesem Stadtteil passiert ist, was man nicht relativieren darf, müssen wir gleichzeitig einen Blick haben für die Menschen, die uns auch diese Menschen mit dem Potenzial an Mut für Aufarbeitung, die müssen wir eigentlich strukturell fördern, dass auch die, die Potenzial Mut haben können, auch ein wenig Ermutigung brauchen. In dem Stadtteil selbst ist es, glaube ich, nur von einigen wenigen Menschen gerade, also das Bedürfnis, also die Quartiersmanagerin zum Beispiel ist eine Person, wo ich große Hochachtung habe, die schon versucht, da etwas zu bewegen. Und es gibt da auch eine Pagode mittlerweile, wo Stadtteilgespräche stattfinden. Also es gibt einige wenige, ich nenne es mal, Hoffnungsfunken, aber bis die zum Feuer werden, da braucht es, glaube ich, mehr als nur deren Eigeninitiative. Die brauchen auch uns als Zivilgesellschaft.
Also Sie haben jetzt die Eventisierung dieser Gedenkveranstaltungen erwähnt und auch, dass aktuell in eigentlich allen großen Medien Rostock-Lichtenhagen und die 30. Jahrestage präsent sind und besprochen werden. Und auch wir bei Radio Korax machen ja diese Woche irgendwie so eine, legen da einen Schwerpunkt auf das Thema Rostock-Lichtenhagen und das Pogrom. Und mir geht es aber auch so, dass ich mich frage, also natürlich jetzt ist der 30. Jahrestag, aber letztes Jahr war der 29. und nächstes Jahr wird der 31. sein. Und ich fand es gerade sehr interessant, dass Sie angesprochen haben, dass es irgendwie eine kontinuierliche Erinnerungsarbeit braucht, die irgendwie verankert ist gesellschaftlich und politisch. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht auch gerade aus einer linken Perspektive, also was glauben Sie, wie könnte denn so eine kontinuierliche Erinnerungsarbeit aussehen?
Ich glaube, Erinnerungsarbeit ist sehr viel Vertrauensarbeit. Es bedeutet, sich mit nicht nur mit Menschen zu solidarisieren, sondern mit, also für mich ist die Frage der gelebten Solidarität noch nicht geklärt. Für mich ist der Begriff Solidarität in der Erinnerungskultur, aber auch eigentlich im Allgemeinen, häufig eine Vokabel. Und die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht genau, was das eigentlich für ein Kanon der Solidarität ist. Also was versteht man darunter? Die Erinnerungsarbeit bedeutet, sich nicht nur einmal im Jahr mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern auch regelmäßig mit diesen Menschen und Formen zu finden, der vielleicht gar nicht so großen, also ich glaube, diese Menschen brauchen keine Demos. Diese Menschen brauchen ganz andere Formen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Also gerade mit die Betroffenen, von denen ich spreche. Symbolisch ein Zeichen zu setzen. Als linke Kraft ist eine Demo immer sehr wichtig. Aber manchmal gehen diese Formen des politischen Verhaltens einfach an den Menschen vorbei, die eigentlich etwas anderes brauchen. Und das geht nur, also das verstehen wir nur, wenn wir uns mit den Menschen per se regelmäßig treffen und verstehen, was sie brauchen und nicht was wir brauchen. Gleichzeitig brauchen wir aber als in der Erinnerungsarbeit ein etwas anderes. Und die Frage, wie können wir als diese Gesellschaft oder als Linke damit umgehen? Also wir brauchen ja auch eine Form des Erinnerns, die vielleicht auch anders ist als die, was die Betroffenen und Überlebenden brauchen. Vielleicht müssen wir wegkommen von einer Eindeutigkeit einer Kultur, sondern einer Form von oder Formen von Erinnerungsarbeit und auch Erinnerungsgeschichten, die alle richtig und wahr sind und sich widersprechen können und unterschiedliche Bedürfnisse abdecken können. Und ich glaube, diese Formen müssen wir noch entwickeln. Die gibt es noch nicht. Und gleichzeitig hat auch diese Eventisierung ja auch eine Chance. Das muss man ja auch sagen. Die Chance ist, dass jetzt alle schauen. Und ich würde sagen, jetzt ist die Möglichkeit, überhaupt die Wichtigkeit dieses Themas, es ist ja nicht nur Rostock-Lichtenhagen, sondern auch in 3 Monaten Mölln und nächstes Jahr Solingen. Diese Jahrestage also geben die Chance, jetzt etwas zu entwickeln, was über den 30. Jahrestag hinausgeht.